Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Was ist Verkündigung? Darum geht es heute. Das ist heute unser Thema. Wir überlegen uns, in wie vielfältiger Weise die Verkündigung in der Kirche aussehen könnte. Christen verkündigen die frohe Botschaft. Sie leben das Evangelium. Und was Verkündigung ist, das besprechen wir jetzt mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Ist er jetzt mit uns verbunden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Knoblauch, ich darf Sie vorstellen. Sie sind Jahrgang 1944 und im Jahr 1971 wurden Sie dann in Aalen zum Priester geweiht. Danach waren Sie 2 Jahre Vikar in Neckarsulm und 23 Jahre in Neckarsulm und Unterschleißheim. In dieser Zeit waren Sie auch 15 Jahre für das Dekanat Neckarsulm zuständig und seit Februar 1997 sind Sie Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Maria in Aalen-Unterkochen. Ich freue mich, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, über das Thema Verkündigung zu sprechen. Wenn wir das Wort Verkündigung in den Mund nehmen, Herr Pfarrer, stellen wir uns die Frage, können wir das irgendwie konkretisieren? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Verkündigung?
Bei dem Begriff Verkündigung geht es zunächst um etwas, was nicht offen liegt, was nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass davon allgemein bei uns in Europa und in vielen Teilen der Welt die Situation gekennzeichnet ist, dass in Fragen des Glaubens bei vielen Menschen eine große Unsicherheit herrscht, dass viele zweifeln, ob es überhaupt eine religiöse Wahrheit gibt. Und wenn es sie gibt, dass es unsicher ist, diese Wahrheit zu erkennen. Die Situation ist im Allgemeinen gekennzeichnet durch große Skepsis, Reserviertheit. Man wird beobachtet, was man zu sagen hat. Es ist jedenfalls nicht mehr selbstverständlich, in einem geschlossenen christlich-katholischen System, Umgebung zu leben. So, glaube ich, kann man die augenblickliche Situation beschreiben. Bei der Verkündigung geht es also um etwas, was nicht mehr selbstverständlich ist, um Wahrheiten, religiöse Wahrheiten. Und die erste Wahrheit, die es zu verkündigen gilt, ist zunächst einmal, dass es Gott gibt. Und ich glaube, der Zugang zu Gott, zur Existenz Gottes, ist im Grunde jedermann möglich. So ist es auch bereits im Römerbrief festgelegt worden. So haben es auch Konzilien, ich glaube das erste Vatikanische Konzil festgelegt, dass man Gott über die Natur kennen kann. Und ich finde, dass unser emeritierter Papst Benedikt die Existenz Gottes sehr gut beschrieben hat in seinem Wort zum Sonntag am 17. September 2011. Er sagt da, er leitet ein, dass er es ihm bei seinem Besuch in Deutschland um das Thema geht, wo Gott ist, da ist Zukunft. Und dann sagt er, es soll darum gehen, dass Gott wieder in unser Blickfeld tritt, der so oft ganz abwesende Gott, dessen wir doch so sehr bedürfen. Sie werden mich vielleicht fragen, gibt es Gott überhaupt? Und wenn es ihn gibt, befasst er sich überhaupt mit uns? Können wir bis zu ihm vordringen? Nun, es ist wahr, wir können Gott nicht auf den Tisch legen. Wir können nicht wie ein Gerät ihn anrühren oder wie irgendeine Sache in die Hand nehmen. Wir müssen die Wahrnehmungsfähigkeit für Gott, die in uns da ist, wieder neu entwickeln. In der Größe des Kosmos können wir etwas ahnen von der Größe Gottes.
Herr Pfarrer Knoblauch, Sie haben ja gesagt am Anfang, es gibt Menschen, die haben mit der Verkündigung ein Problem, um es jetzt mal so auszudrücken. Die glauben einfach nicht daran. Und jetzt haben Sie gesagt, es ist auch gut und wir müssten das auch so machen, dass wir Gott in der ganzen Größe, im ganzen Universum wahrnehmen können. Gibt es denn da irgendwie ein Patentrezept? Wie können wir das machen, dass wir Gott wahrnehmen können, dass wir andere auch dafür begeistern können?
Verstehe die Frage so, dass es sich zunächst um die Existenz eines Schöpfergottes handelt. Und da muss der Mensch natürlich schon, wie der Papst sagt, seine Wahrnehmungsfähigkeit neu entdecken und entwickeln. Wenn man immer nur getrieben wird und immer nur funktioniert und wenn die Dinge in der Welt immer nur funktionieren, wenn man immer abgelenkt wird und wenn das gar keine Zeiten mehr der Besinnung gibt, dann ist es einfach schwierig, zu dieser Existenz Gottes vorzudringen. Mich hat immer wieder beeindruckt, wenn man abends zum Himmel emporschaut und eben bei einem wolkenlosen Himmel die Gestirne sieht, dann möchte ich es mal so sagen, mit einem Lied, das, ich glaube, 1971 oder Anfangs der 70er Jahre oder Jürgens gesungen hat, wer ist er, der dieses All ersann, der immer war von Anfang an, der unsere Wege kennt und unsere Wege lenkt. Vor vielen Jahren hat mal die Bildzeitung immer wieder auch Bilder gebracht vom Weltall und das war natürlich nicht ohne Hintergedanken. Man wollte die Menschen schon immer wieder auch zum Erstaunen bringen. Das Erste, die erste Stufe zur Erkenntnis Gottes ist sicher das Staunen und dann das Überwältigtwerden von dieser von Geist her geprägten Wirklichkeit Gottes.
Herr Pfarrer Knoblauch, können wir dann schon von einer Form der Verkündigung sprechen, wenn wir vom Staunen reden, dass wir ganz einfach das Werk Gottes, Sie haben von den Sternen gerade erzählt, dass wir ganz einfach das Werk Gottes bestaunen?
Das ist sicherlich die erste Stufe, aber für einen Christen genügt das natürlich nicht. Man muss dann schon auch auf eine zusätzliche Wahrnehmung Gottes kommen, einfach auch zu der Tatsache, dass Gott nicht stumm geblieben ist, dass er nicht schweigt. Es war im Sommer 1962, da hat der schwedische Regisseur Ingmar Bergman den Film Das Schweigen gedreht. Und ich habe ihn damals als Student in einer für die deutschen Verhältnisse geschnittenen Version gesehen. Und bei dem Schweigen, so wie ich den Bergman kenne, geht es natürlich nicht irgendwie um das Schweigen der Menschen, sondern gemeint ist sicherlich das angebliche Schweigen Gottes. Und diesem Film gehen ja zwei andere Filme voraus. Das ist der Film Licht im Winter, zeigt einen protestantischen Pfarrer, der sicherlich sehr angefochten ist und dann wie in einem Spiegel. Und während der erste Film eigentlich geradezu in einer sehr fragenden und zweifelnden Weise endet, mit einem Zitat, mit einem Segen, orientiert am Buch Jesaja. Der zweite Film, wie in einem Spiegel, ist sicherlich positiv, aber das Ergebnis ist sicherlich, und das ist wohl auch das Resümee im Leben dieses suchenden Filmregisseurs Ingmar Bergman, dass es im Grunde genommen Schweigen das Ergebnis ist von allem Suchen und die Menschen dann praktisch sich verrennen in die Angst und dann auch in die ganze Triebhaftigkeit und dass es eben keinen erlösten Zustand bei den Menschen gibt. Man muss dann schon eine Stufe weitergehen und man muss dann sagen, Gott hat sich zu erkennen gegeben und dies geschah nach unserer Überzeugung durch einzelne Menschen, die etwas Besonderes von Gott empfangen haben, dass sich Gott offenbart hat und offenbart, indem er eben auserwählte Menschen sein Geheimnis, das Geheimnis seines Wesens und Willens kundtut, damit sie es anderen weitersagen. Das ist Glaubensüberzeugung in Israel. Und das ist die erste Stufe. Für einen Christen bleiben wir dann damit nicht stehen, sondern für uns ist das Christusereignis das Entscheidende. Das Handeln Gottes und die Erkenntnis Gottes vollzieht sich für einen Christen vor allem durch das Christusereignis, eben durch die Menschwerdung Gottes, durch das Kommen Gottes in diese Welt, in der Gestalt Jesu Christi. Man sagt ja deshalb auch mit Recht, mit Blick auf den Prolog des Johannesevangeliums, dass eben Christus das fleischgewordene Wort Gottes ist.
Wir sind jetzt darauf eingegangen, was überhaupt Verkündigung ist. Einmal das Staunen, aber auch, dass Christus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Wie können wir das den Menschen erklären, die vielleicht gar nichts mit der Kirche zu tun haben, was wir damit meinen?
Zunächst müsste man natürlich schon auch aufzeigen, wie die Situation gerade dieser Menschen ist. Und diese Situation findet er seinen Niederschlag in dieser geistigen Zeugnissen, die wir momentan findet. Jetzt vor ein paar Tagen waren ja bei uns jedenfalls in Baden-Württemberg, vielleicht auch sonst wo, die Abitursprüfungen, zum Beispiel im Fach Deutsch. Was mir auffällt seit vielen Jahren ist, dass immer wieder Franz Kafka vorkommt, zum Beispiel der Prozess. Und schon auch so grundlegende anthropologische Themen. Und wenn ich Kafka richtig verstehe, zeigt er ja gerade die Situation. Und wenn man diese Situation dann auffängt, dann muss man ja sagen, hier liegt ja eine Sehnsucht zugrunde, dass man ja eine Sehnsucht nach Erlösung, eine Sehnsucht nach Wahrheit. Und wenn man den Menschen richtig beschreibt und seine Befindlichkeit richtig erfasst, muss man ja sagen, der Geist ist offen, der Mensch ist offen für die Wahrheit Gottes und es ist geradezu eine Einladung, die Wahrheit, die wir eben als Christen zu verkünden haben, vor allem mit Schwerpunkt dem Christusereignis und mit seiner Botschaft, dass das eben die entscheidende Antwort ist auf das, worauf der Mensch sich im Grunde genommen sehnt und was er sucht.
Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Was ist Verkündigung? Dieser Frage gehen wir nach mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch. Aus Aalen ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Was ist Verkündigung? Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Herr Pfarrer Knoblauch, Verkündigung ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil in der Eucharistiefeier, in der Heiligen Messe. Welchen Teil nimmt die Verkündigung ein?
Die Verkündigung nimmt natürlich einen sehr zentralen Teil ein bei der Eucharistiefeier. Nimmt die Verkündigung den ersten Teil ein, im zweiten Teil dann diese Eucharistie, die Mahlfeier selber und die Opferfeier. Im ersten Teil geht es dann schwerpunktmäßig um die Verkündigung dessen, was Gott einen hat wissen lassen, was er uns geoffenbart hat. Und das hat seinen Niederschlag gefunden in der Heiligen Schrift. Und eines der Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils war ja, dass die Heilige Schrift in der Verkündigung, beim Gottesdienst und auch sonst aufgewertet wurde. So möchte ich es mal sagen. Ich habe gehört, dass bei allen Versammlungen, beratenden Versammlungen, die Heilige Schrift in der Mitte der Bischöfe, der beratenden Versammlung in Rom aufgestellt war. Das Konzil hat Wert darauf gelegt, zum Beispiel in der Konstitution über die Liturgie, dass der Schatz der Heiligen Schrift, dass der reichlich ausgeschöpft werden soll. Und überhaupt hat es großartige Worte gefunden in der Konstitution über die Offenbarung. Ich möchte daraus mal einen Teil vorlesen, um eben zu sehen, wie sehr gerade das Zweite Vatikanische Konzil die Heilige Schrift gewürdigt hat und ihre Bedeutung herausgestrichen hat und zum Maßstab der Verkündigung überhaupt gemacht hat. Sie sagt in der Konstitution, Kapitel 21 der Offenbarung, die Kirche hat die heiligen Schriften immer verehrt, wie den Herrenleib selbst, weil sie, vor allem in der heiligen Liturgie, vom Tisch des Wortes Gottes, wie des Leibes Christi, ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. In ihnen zusammen mit der heiligen Überlieferung sah sie immer und sieht sie die höchste Richtschnur ihres Glaubens, weil sie, von Gott eingegeben und ein für alle Male niedergeschrieben, das Wort Gottes selbst unwandelbar vermitteln und in den Worten der Propheten und der Apostel die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen lassen. Wie die christliche Religion selbst, so muss auch jede kirchliche Verkündigung sich von der Heiligen Schrift nähren und sich an ihr orientieren. In den heiligen Büchern kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Und solche Gewalt und Kraft wächst im Worte Gottes, dass es für die Kirche Halt und Leben, für die Kinder der Kirche Glaubensstärke, Seelenspeise und reiner unversieglicher Quell des geistlichen Lebens ist. Darum gelten von der Heiligen Schrift in besonderer Weise die Worte: Lebendig ist Gottes Rede und wirksam, mächtig aufzubauen und das Erbe auszuteilen unter allen Geheiligten. Da sieht man den ganzen Schwerpunkt und die Verkündigung, das Herausstellen der Wahrheit, die ihren Niederschlag gefunden hat in der Heiligen Schrift, hat eine enorme Aufwertung gefunden in den letzten 50 Jahren seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
Das heißt auch im Umkehrschluss, Herr Pfarrer Knoblauch, dass wir verpflichtet sind, diese frohe Botschaft weiterzubringen. Erstens aufgrund der Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und zweitens aber auch wegen der Wertigkeit dieser Botschaften.
Ganz sicher. Und das sieht man auch daran, dass das Konzil dann vorgeschlagen hat und man hat es dann auch umgesetzt, dass eben die Heilige Schriften, der Heilige Schrift in ihrem ganzen Umfang deutlicher zur Sprache kommt. Man hat eine eigene Leseordnung aufgestellt im Dreijahresrhythmus für die Sonntage. Man hat in der Regel zwei Lesungen, eine aus dem Alten Testament, eine Lesung aus dem Neuen Testament und dann das Evangelium bei jedem Wortgottesdienst, bei der Heiligen Messe vorgesehen. Und das soll einfach hinführen, um eben Gott tiefer kennenzulernen und um eben den Glauben zu stärken. Lebendig, heißt es, ist Gottes Rede und wirksam. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück, wie es beim Propheten Jesaja heißt. Es hat Wirkung. Es ist allerdings so, im Unterschied, sagen wir mal, zum Religionsunterricht oder zu einer Glaubensdiskussion, bei der Verkündigung der Heiligen Schriften und dann auch bei der Predigt geht es darum, ist es so, wie wenn Gott selber einen anspricht. Gott konfrontiert den Menschen mit seinem Anspruch, mit der Wahrheit. Und der Mensch soll dann darauf antworten, indem er dies bejaht, dies annimmt. Und das geschieht dann im Antwortgesang und auch im Glaubensbekenntnis. Eine stärkere Betonung, also im Vergleich zu früher. Früher hat man, so war es vielleicht noch bei meiner Kindheit, nur Wert gelegt auf den Mahlgottesdienst, auf den Opfergottesdienst, auf den zweiten Teil der Heiligen Messe. Und das ist anders geworden und das ist ein enormer Fortschritt.
Das ist ein enormer Fortschritt. Sie haben gesagt, man muss sich darauf einlassen, was verkündet wird. Man muss sich auf die Schriften einlassen, die verlesen werden, auch auf die Predigt. Das sind jetzt schon so ganz viele Impulse, die Sie uns gegeben haben. Herr Pfarrer Knoblauch, Sie sind Pfarrer, Sie müssen jeden Sonntag predigen. machen Sie sich Gedanken, wie bringe ich das rüber? Wie kann ich die Menschen ansprechen? Wie erreiche ich sie? Wie sind so die Gedankengänge? Wie baut man sowas auf?
Also, ich habe früher gelernt und wurde darauf hingewiesen, zum Beispiel von einem Theologen wie Thielicke, Helmut Thielicke, dass ein Pfarrer sich geistlich vorbereiten soll auf eine Predigt, indem er zum Beispiel betet, indem er um den Beistand des Heiligen Geistes bittet. Meiner Erfahrung nach ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und das Ganze wird irgendwie an. Das ist ja keine mechanische Angelegenheit, sondern letzten Endes wirkt ja Gott selber, wirkt der Heilige Geist bei diesem Geschehen der Verkündigung, der Annahme der göttlichen Wahrheit. Das ist nicht einfach, machbar, sondern es ist ein Geschenk und deshalb muss man in erster Linie darum bitten. Man muss sich mit dem Text auseinandersetzen. Wenn man längere Jahre schon Pfarrer ist, wie ich zum Beispiel, dann darf man sich nicht darauf verlassen und sagen, ach, darüber habe ich ja schon oft gepredigt, dann schaue ich mal nach, was ich da gesagt habe. Nein, es ist jedes Mal für mich etwas Frisches und ich versuche immer aufs Neue, alle Predigten möglichst, zumindest mal schriftlich auszuarbeiten. Und es gilt sicherlich auch der Grundsatz, ich habe den mal gelesen, bei Cicero, niemand vermag gut zu reden, der nicht auch gut zu denken vermag. Das ist das Erste. Man muss wissen, was man sagt. Was gibt der Text her? Was ist die klare Aussage? Und die Leute wollen kein Drumherum, sondern sie wollen eine klare Aussage. Man muss das klar hinführen, das Thema. Und man muss sie schließlich ermutigen zur Annahme. Und das muss sich automatisch aus der Predigt heraus ergeben. Ich finde es eine schöne Aufgabe, aber sie ist nicht selbstverständlich. Also es ist immer aufs Neue eine Herausforderung für einen Pfarrer, der zum Beispiel jeden Sonntag und jeden Feiertag, aber daneben auch noch viele andere Ansprachen zu machen hat. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen, man muss sich gewissenhaft vorbereiten. Und das ist jedes Mal ein Ereignis. Andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, der Text der Heiligen Schrift, die Wahrheit, die dort verborgen ist, die greift sich nicht ab. Ich habe immer das Empfinden, das ist die Wahrheit. Und das ist letzten Endes die Antwort, die ein Mensch sucht. Vielleicht ging es mir bei anderen Texten sicherlich nicht so. Aber bei den Texten in der Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift habe ich immer das Empfinden gehabt, das ist die Antwort, die man eigentlich sucht. Und es ist eine schöne Aufgabe und ich kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass Leute zufrieden wären, nur mit einer stillen Heiligen Messe, mit der war vielleicht meine Mutter recht zufrieden. Und die ging am Sonntagmorgen um 7 Uhr in die Frühmesse und ging zur Heiligen Kommunion und dann war es gut so. Aber ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, dass man einen Sonntagsgottesdienst, einen Feiertagsgottesdienst ohne den besonderen Schwerpunkt der Verkündigung halten kann. Da würden, glaube ich, die Leute weglaufen. Es würde ihnen nicht mehr viel geben.
Mhm. Herr Pfarrer Knoblauch, wenn Sie dann so eine Predigt ausarbeiten auf der Grundlage des Evangeliums, nach so langer Zeit gehen Ihnen dann immer wieder neue Gedanken in den Kopf, wenn Sie das Evangelium lesen? Öffnet sich bei Ihnen immer eine neue Ansichtsweise oder wie kann man das verstehen?
Also grundlegend Neues ist wahrscheinlich selten dabei, aber man hat eine andere Sicht. Und die Wertschätzung für diesen Text und für die Wahrheit gibt sich immer neu. Natürlich liest man auch manches und man ist beeinflusst und man versucht das mit einzubringen. Also ich predige eigentlich gerne und weiß auch wohl, dass es eine Aufgabe ist und dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen soll. Die Leute sind auch sehr dankbar und gelegentlich höre ich es auch von Leuten, die mir dann schon sagen, also sie sage jetzt nicht irgendwie als Selbstlob, aber sie sagen, das gibt einem was.
Herr Pfarrer Knoblauch, Verkündigung, das kann ja auf der einen Seite durch das Wort geschehen, wie Sie es gesagt haben, aber wenn wir eine Messfeier genau beobachten, sehen wir natürlich auch, dass die Verkündigung vielleicht auch durch Zeichen geschehen kann.
Ganz bestimmt ist es so. Also die katholische, die Heilige Messe hat ja viele zeichenhaften Handlungen. Ich möchte mal da zum Beispiel die Gabenprozession nennen. Ich möchte, dass die Evangeliumsprozession nennen. Ich möchte das Kreuzeszeichen nennen. Ich möchte die Kniebeuge an die Kniebeuge erinnern. Es wird Kommunion ausgeteilt. Also es ist sehr vielfältig. All das bringt zunächst einmal natürlich auch Abwechslung und ist irgendwie auch sprechend. Wobei ich auch glaube, dass die Leute sich mit der Zeit nicht mehr allzu viel dabei denken. Aber das gehört auch dazu. Wesentlicher scheint mir, dass der Pfarrer selber, der Geistliche, der Priester oder der Diakon oder gegebenenfalls dann auch ein Vertreter bei einem Wortgottesdienst, dass er bei der Sache ist, wenn man so sagen darf, dass man das Gefühl hat, man steht dahinter. Und ich möchte in dem Zusammenhang schon auch einen Punkt ansprechen, der sehr wichtig ist. Und ich möchte den verstorbenen Papst Paul VI. Zitieren, der 1978, ich weiß es nur ganz gut, an einem Sonntag gestorben ist. Der hat 1975 ein apostolisches Schreiben mit dem Titel Evangelii Nuntiandi, also es geht um die Verkündigung des Evangeliums, herausgegeben. Und darin sagt er, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Lehrer. Wenn er auf Gelehrte hört, dann, weil sie Zeugen sind. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube schon, die Leute wollen auch sehen, dass man als Priester, als Vorsteher dieser Gottesdienstgemeinde auch voll und ganz dahinter steht. Wenn man das irgendwie so als salopp oder geistesabwesend oder so mechanisch vollzieht, das wirkt irgendwie abschreckend. Also das gehört wesentlich auch dazu. Mit dem bloßen Sagen und bloßen Tun ist es eben nicht getan.
Kann das denn wirklich mal passieren, dass man mal abschweift mit seinen Gedanken, dass man eben nicht so hundertprozentig bei der Sache ist? Ich meine, in jedem Beruf wird es mal so vorkommen.
Oh, das ist ganz sicher so. Das ist auch nicht der Punkt, dass man das einem übel nimmt. Das ist allgemein menschlich oder dass man müde ist. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, ich habe schon oft müde, zum Beispiel werktags die Heilige Messe gefeiert oder begonnen. Nach der Heiligen Messe war ich selber wieder verwandelt, war ich eigentlich, ja, da hatte ich eine Erfahrung gemacht mit Gott und die hat mich aufgebaut, dann war ich wieder ein freier, dem Leben zugewandter Mensch.
Und so kann es natürlich auch vielen Menschen gehen, die die Heilige Messe besuchen, müde, abgeschlagen, die dann dort wirklich diese Kraft und diese Stärkung erfahren, sodass sie als anderer Mensch aus der Messe herausgehen.
Also davon bin ich überzeugt, dass jede Heilige Messe auch eine einfache, aber richtig vollzogene Heilige Messe an einem gewöhnlichen Werktag, denn die Menschen verändert und sie gehen anders aus der Kirche hinaus, verwandelte Menschen, Menschen, die positiver gestimmt sind, die eine gute Erfahrung gemacht haben. Auch zum Beispiel auch die Erfahrung, die der Psalm 62 mit den Worten umschreibt, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Und gerade das suchen auch viele Leute bei der Feier der Heiligen Messe. Die wollen nicht immer bloß Aktionen und immer, dass viel los ist, sondern sehr viele Leute suchen auch denn einen besinnlichen Akzent bei der Messe. Und weil sie ja von einer lauten Welt herauskommen und wenn sie da eine Zeit lang waren und das gehört haben, Begegnung mit Gott erfahren haben, werden sie verwandelt und ein Stück weit erlöster.
Durch die Verkündigung verwandelt. Was ist Verkündigung? Das ist heute unser Thema, unsere Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch aus Ahlen. Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Was ist Verkündigung? Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch. Aus Ahlen ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Knoblauch, wenn wir jetzt mal schauen, was alles verkündigt wird und vor allen Dingen, wie dies auch geschieht in der Heiligen Messe. Wichtig ist es ja, dass die Menschen damit erreicht werden. Schauen wir doch mal auf eine Beerdigung zum Beispiel, wo also die Verkündigung ein wesentlicher Punkt ist, wo man den Menschen Mut zureden kann, wo man den Menschen in ihrer Trauer helfen kann, Trost spenden kann und so weiter.
Nach meiner Erfahrung ist es so, dass man zumindest bei uns, das gilt sicherlich für den ländlichen Raum noch viel mehr, wir sind so hier in einem Art Mischgebiet, dass zu manchen Beerdigungen mehr Leute kommen als in den normalen Sonntagsgottesdienst. Die kommen natürlich zunächst einmal, weil sie mit dem Verstorbenen verbunden waren und ihm sozusagen die letzte Ehre geben wollen. Und wir machen kein Sammelrequiem für alle Toten, die im Laufe einer Woche so gestorben sind, sondern versuchen immer, ein individuelles, eigenes Requiem zu halten und im Rahmen dieses Requiems mit anschließender Beisetzung ist dann auch immer die Beerdigungsansprache. Und da hören die Leute natürlich genau hin. Und da, wenn man da das treffende Wort findet, da sind die Leute sehr dankbar und das rührt die Menschen auch an. Natürlich geht es hier immer um das Leben eines einmaligen Menschen, zunächst einmal, der verstorben ist. Aber ein Pfarrer hat die Möglichkeit, dann auch wichtige Wahrheiten des Glaubens zur Sprache zu bringen, die vor allem typisch waren für den Verstorbenen. Und man kann die Leute damit festigen. Und da habe ich, was die Verkündigung angeht, muss ich sagen, die Ansprachen, die Verkündigung im Zusammenhang mit Requiems und mit Beerdigungen, die haben einen mindestens ebenso großen Stellenwert für die Leute wie die Verkündigung an einem gewöhnlichen Sonntag. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und deshalb lohnt es sich auch, wenn man sich da viel Mühe gibt. Man kann das nicht einfach entlehnen. Natürlich kann man viele Anregungen finden und das muss man dann auch bringen. Ich habe zum Beispiel auch gute Erfahrungen gemacht, wenn man nicht bloß Texte der Heiligen Schrift als Gliederung zugrunde legt, sondern dann auch ein treffendes Wort aus der Dichtung, aus ein Gedicht. Das ist sehr viel, ob das nun Nietzsche ist oder Mörike ist oder Ludwig Holland ist oder Hölderlin ist. Da kann man sehr gut eine Verkündigung machen. Die Beerdigungsansprachen sind sehr bedeutsam.
Schauen wir noch auf einen anderen Bereich, Herr Pfarrer, wo die Verkündigung eine wesentliche Rolle spielt. Und zwar ist das die Vorbereitung auf die Sakramente, die jeder empfängt. Schauen wir ganz konkret auf die Initiationssakramente wie Taufe und Erstkommunion und Firmung.
Ja, so ist es. Also was die Taufen angeht, ist man ja gehalten, mit den Eltern vorher ein Taufgespräch zu führen. Die Das hilft eben, um Sicherheit beim Taufritus, bei der Tauffeier zu geben. Das ist für die Leute sehr wichtig. Dann, man hat immer dann auch Gelegenheit, das Wesentliche bei der Taufe anzusprechen, im Vorgespräch. Natürlich kann man es auch bei der Ansprache während der Tauffeier auch nochmals hervorheben. Wichtig ist auch natürlich die Vorbereitung auf die erste Heilige Kommunion. Für viele Kinder ist das der erste intensivere Kontakt überhaupt mit Glauben und mit Kirche. Und das gilt auch für die Eltern. Und sich dafür Zeit zu nehmen und auch als Pfarrer sich dabei wirklich einzubringen, das lohnt sich meiner Erfahrung nach sehr, sehr. Und natürlich gehört zum Abschluss dann auch eine sehr feierliche Erstkommunion. Und wenn man die Kinder gut vorbereitet, dann hat man gleichzeitig auch die Grundlage gelegt für eine möglichst größere Anzahl von Ministranten. Und auf diese Weise kann man ja auch junge Menschen an das kirchliche Leben und an den Gottesdienst binden. Das ist, ich habe damit eine gute Erfahrung gemacht. Andererseits möchte ich auch sagen, wenn wir da nicht so arg aus dem Fenster hinauslehnen, man hat allerdings wenig Hilfen. Das ist meine Erfahrung. Es gab früher welche und vielleicht meint man, das ging heute so nicht mehr. Aber was ist die Alternative? Ich suche jedenfalls geeignete Hilfen und habe mir dann halt ein eigenes Modell zusammengestellt, die Kinder gebührend vorzubereiten auf das Sakrament der Eucharistie, auf das zweite Sakrament, das die Kinder natürlich nach der Taufe empfangen. Ebenso ist es mit der Hinführung auf die Firmung. Ich sehe momentan, vielleicht bin ich ein bisschen blind, aber ich sehe keine geeigneten Modelle. Wir haben jetzt in diesem Frühjahr wieder Firmung gehabt von 41 jungen Menschen. Und man hat sich manche Mühe gemacht. Es ist schwierig, die vorzubereiten. Was auffällt, die Kinder sind auch auffallend, sind irgendwie so still und ruhig geworden. Die hören sich das alles an. Aber im Gegensatz vielleicht zu früher, wo sie dann vielleicht was gesagt haben oder dagegen waren oder das bestätigt, sie hören sich das einfach an. Das fällt mir auf. Das habe ich auch gehört von Konfirmanden hier in der Gegend. Geeignete Modelle, man kann ja das, was einem nicht passt oder was nicht geeignet ist für die besondere Gemeindesituation, dann weglassen. Aber das wäre eine dringende Aufgabe, gerade auch mit der Firmung. Und hier gilt das Gleiche wie für die Erstkommunikanten. Das ist ein ganz wichtiger Kontakt mit den jungen Menschen und indirekt dann auch mit den Eltern. Hier die Verkündigung zu praktizieren und auch den Glauben zu fördern.
Herr Pfarrer Knoblauch, aber was ist denn, wenn Sie merken, dass das, was Sie gesagt haben, vielleicht gar nicht die Leute erreicht, dass Sie merken, das war jetzt mal gerade umsonst, worüber Sie sich so viel Mühe gemacht haben?
Es gab sicherlich Zeiten, da habe ich mich darüber mehr aufgehalten. Da sage ich mir inzwischen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es nicht umsonst. Heute ist es ja auch so, wenn man keine Kritik hört und alles gut verläuft und das muss man ja als Zustimmung werten und als eine Bestätigung der Mühe und Arbeit und auch der Glaubwürdigkeit, die man in der Vorbereitung auf, sagen wir, von der Taufe schon und Erstkommunion und Firmung an den Tag gelegt hat.
Herr Pfarrer Knoblauch, das sind wesentliche Teile der Verkündigung, wo Sie als Priester, wirklich als Priester wirken können in der Vorbereitung auf die Sakramente, zum Beispiel auch bei der Trauerarbeit oder bei einer Hochzeit, bei der Ansprache, wo Sie vielen Menschen Dinge auf dem Weg geben können, die aus kirchlicher Sicht fundamental sind. Ein weiterer Punkt statt der Wortverkündigung ist ja auch die Musik. im Gottesdienst die Musik könnte ja auch ein Teil der Verkündigung, ein Teil der frohen Botschaft sein. Wie sehen Sie das, Herr Pfarrer?
Das ist ganz bestimmt so. Es ist mit der Kirchenmusik zunächst einmal so, dass die Gläubigen erwarten, dass bei Hochfesten der Gottesdienst entsprechend feierlich gestaltet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ostergottesdienst ohne eindrucksvolle Kirchenmusik gestaltet werden kann. Man braucht, sicherlich steht der Kirchenchor, so man einen hat, im Vordergrund und ist da besonders angefragt und herausgefordert. Aber es gibt auch viele Gruppierungen innerhalb einer Kirchengemeinde, die sehr gerne hier mitwirken würden. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass der Frühgottesdienst an Ostern um 8 Uhr immer auch mitgestaltet wird vom örtlichen Musikverein. Die haben sich das als bleibende Aufgabe vorgenommen. Und am Abend zuvor, beim Osternachtsgottesdienst, sind dann auch im Chor. Die Kirchenmusik ist natürlich ein wichtiger Teil. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die Leute wollen ja nicht bloß unterhalten werden, sondern die wollen selber auch mitsingen. Und deshalb spielt auch der Gemeindegesang eine ganz wichtige Rolle. Also wenn die Leute bloß besungen werden, da sind sie nicht zufrieden. Sie wollen selber, und das ist auch ganz im Sinne des Gottesdienstverständnisses, das das Zweite Vatikanische Konzil favorisiert hat. Der Gottesdienst ist ein Zusammenwirken von allen, die am Gottesdienst teilnehmen und nicht nur von einem Chor oder von einer Instrumentalgruppe. Alle sollen hier mitwirken und dann sind sie auch zufrieden. Und auch, wenn man die Literatur, die Gottesdienstliteratur der letzten Jahrzehnte so betrachtet, die sind genauso angelegt, dass immer wieder auch das Volk zusammen wirkt mit dem Chor und dass sie nicht einfach was besungen werden. Aber die Kirchenmusik selber, die halte ich für sehr wichtig. Es war ohnehin immer so, dass die Verkündigung praktiziert wurde, ihren Niederschlag gefunden, dass der Inhalt der Verkündigung den Niederschlag gefunden haben in den Liedern. Denken wir an die Oster- und Weihnachtslieder. Das ersetzt für viele Leute geradezu das, was in der Heiligen Schrift drin steht. Aber die Musik selber geht ja auch in die Tiefe. Der Mensch ist ja nicht nur Intellekt, sondern er hat auch Gefühl und deshalb die Schönheit vom Gesang und die berührt den Menschen auch, sodass es zu einem ganzheitlichen religiösen Akt kommt im Zusammenhang mit der Musik. Und die Musik ist natürlich auch die Form, in dem mit der Gott in besonderer Weise geehrt wird und dient ja nicht nur zur Erbauung der Leute. Die Kirchenmusik ist sehr wichtig. Die Frage ist nur, ob eine Kirchengemeinde, ob die Menschen auf die Dauer noch genügend Leute finden, die sich Woche für Woche Zeit nehmen zu den Proben und dann auch zu den Auftritten in den Gottesdiensten. Das ist eine bleibende Aufgabe und die ist alles andere als selbstverständlich, das weiß ein jeder. Daneben muss man auch noch sagen, neben der Verkündigung, neben dem Gesang im Gottesdienst spielen zunehmend auch die geistlichen Konzerte eine große Rolle. Auch weltliche Chöre nehmen sich einer religiösen christlichen Literatur an, singen das Weihnachtsoratorium oder Matthäus Passion oder so. Und das ist ja auch eine Form, die man billigen muss. Allerdings steht die nicht im Zentrum unseres kirchlichen Tuns.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Knoblauch. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Wir haben gesprochen über Verkündigung, was sie ist, wie sie aussehen kann. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so viel zu diesem Thema erklärt haben. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an, wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung möchten. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt zu. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst ist 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Knoblauch, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte Sie und euch und alle Ihre Familien und alle Menschen, die suchen und denen Gott wichtig ist, der allmächtige und erlösende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.